Buddha-Blog-Podcast Folge 19 Buddhismus im Alltag Achtsamkeit im täglichen Leben. Die Beiträge der Webseite shaolin-rainer.de. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha-Blog auf ihre Art unterstützen. Wie wir Fragen stellen. Es ist ein großer Unterschied, wie wir eine Frage stellen. Folgendes Beispiel. Ob ich das schaffe? Oder warum soll ich das nicht schaffen? Es geht nur um die innere Einstellung. Hier zeigt sich, wie wir an eine Sache herangehen. Halb voll oder halb leer? Wie sehen Sie das Leben? Was denken Sie über Ihr Karma? Der deutsche Historiker Georg Will sagte, ein Pessimist zu sein hat den Vorteil, dass man entweder ständig Recht behält oder angenehme Überraschungen erlebt. Selbstmitleid. Rumjammern, wehklagen, sich beschweren. Das Leben ist ja so fürchterlich zu uns. Ständig hadern die Menschen mit ihrem Schicksal. Warum ich? Das fragen sich viele. Warum passiert das mir? Immer ich. Warum nur? Das Leben ist ungerecht. Ich muss so sehr leiden. Andere haben es so viel besser. Immer habe ich Pech. Kommt Ihnen einiges davon bekannt vor? Dann ist es an der Zeit, etwas an Ihrem Leben und an Ihrer Perspektive zum Karma zu verändern. Geht es Ihnen schlecht, wollen Sie bemitleidet werden? Jedenfalls nicht von mir. Mitleid gibt es hier keines. Auf diesem Blog gibt es Grundsätzliches zum Thema Buddhismus und viel Akzeptanz, auch Verständnis und Sympathie. Aber Mitleid gibt es nicht. Nach Buddha besteht das Leben aus Leiden, weil wir wünschen und wollen. Wenn dann das, was wir uns vorstellen, nicht eintritt, dann leiden wir. Und schnell verfallen wir in Selbstmitleid, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Hier schließt sich dann ein tiefes Tal an. Depressionen und Stimmungsschwankungen sind häufige Folge von Selbstmitleid. Im Leben gibt es Höhen und Tiefen, niemals verläuft alles nach Plan. Trotzdem dürfen wir uns nicht fallen lassen, sonst kommen wir schnell an den Rand des Wahnsinns. Niemals wird alles gut gehen und glatt laufen, wie gewonnen, so zerronnen. Niemand wird uns glücklich machen, nur wir selbst können für unsere Gefühle die Verantwortung übernehmen. Aus den gewonnenen Erfahrungen auch lernen. Statt in Selbstmitleid zu zerfließen, müssen wir unser Leben in die Hand nehmen. Die richtigen Entschlüsse ziehen. Haben Sie schon einmal über die Weltanschauung Buddhas nachgedacht? Nur wer bereit ist, auch aus den Ereignissen in seinem Leben zu lernen, der ist auf dem richtigen Weg. Immer nur wollen, ständig etwas wünschen. Das führt zu noch mehr Leid, keinesfalls bietet es irgendwelche Lösungen. Und der eigene Körper ist unser Tempel. Aus schlechter Lebensweise folgen noch mehr Depressionen. Alkohol und Drogen stellen die Emotionen auf den Kopf. Bewegen Sie sich ausreichend, essen Sie gesund und abwechslungsreich, meditieren Sie. Und wenn Sie so gar nicht aus der Depression herauskommen, dann kann professionelle Hilfe die schweren Zeiten verbessern, aus den Krisen helfen. Das Netz ist voller Selbsthilfegruppen, Ärzte bieten Hilfe an. Fast jede Stadt veranstaltet Online-Coaches. Mit Professionalität kommt auch Ordnung in die Gedanken. Es ist keine Schande, über eine Therapie nachzudenken. Suchen Sie sich Hilfe, wenn es nicht mehr anders geht. Schwierige Situationen gehören zum Leben. Nach Buddha sollten wir uns sowieso um unser Ich mehr kümmern. Der Weg ist das Ziel. Der französische Dramatiker Nicolas Chamfort sagte, man sollte mehr handeln, weniger überlegen und sich nicht selbst beim Leben zuschauen. Bitte lächeln. Lächeln ist eine angenehme Reaktion. Ein Lächeln macht jedes Gesicht sofort freundlicher. Wer sich ständig sorgt und häufig ärgert, der erscheint uns missmutig, verkniffen und schlecht gelaunt. Es spielt keine Rolle, ob Ihr Ärger und Ihre Sorgen real sind oder ob Sie diese nur als echt empfinden. Der gefühlte Stress ist keinesfalls in Ihrer Empfindung, ist ein Sie beeinträchtigendes Gefühl. Also ist die Frage, ob Sie lächeln oder nicht, nur abhängig von Ihrem Gefühl, also von der Art, wie Sie mit den Umständen umgehen. Wenn das so ist, dass es bei Ärger und Sorgen nur um unsere Empfindungen und Gefühle geht, dann können wir das Lächeln auch üben. Stellen Sie sich vor einen Spiegel, schauen Sie sich genau an. Dann schließen Sie die Augen für einige Atemzüge, stellen Sie sich allerdings vor, dass Sie lächeln. Dann öffnen Sie die Augen wieder, versuchen Sie weiter zu lächeln. Nicht übertrieben, nur leicht. Nun machen Sie wieder Ihr normales Gesicht. Fühlen Sie in sich, hat sich etwas verändert? Welche Wirkung können Sie feststellen? Geht es Ihnen besser, wenn Sie ein Lächeln im Gesicht haben? Wie verändert sich Ihre Gemütslage, wenn Sie das Lächeln üben? Bleibt es beim äußerlichen Lächeln oder wirkt das Lächeln auch auf Ihr Inneres? Da wir also nichts an den Umständen ändern können, was können wir aus dieser Tatsache lernen? Es fällt auf, dass wir unser Schicksal meistern müssen. Ob mit einem Lächeln im Gesicht oder missmutig, das verändert nichts, außer dass eben unsere Stimmung wesentlich besser ist, wenn wir lächeln. Würde es Ihren Lebensweg nicht sehr erleichtern, wenn Sie positiv gestimmt wären? Würde Ihre dann gute Ausstrahlung auf Ihr Umfeld nicht auch deutliche Verbesserungen in anderen Menschen erzeugen? Würde es Ihnen allgemein helfen, sich hin zu einem positiv denkenden Menschen zu entwickeln, völlig egal, wie die Umstände sind? Was wäre, wenn Sie wüssten, dass Sie nur noch einen Monat zu leben hätten, der Arzt Ihnen eine schlechte Nachricht überbracht hätte? Können Sie sich das für einen kurzen Moment vorstellen? Würden Sie sich dann noch Sorgen um die Dinge machen, die Sie im Moment so sehr beschäftigen? Würden Sie dann noch Energien in die Sie jetzt so bedrückenden Gedanken verschwenden? Wohl eher nicht. Wer eine solche Nachricht erhalten hat, der wird schnell sehr demütig werden. Der wird gelassen und tolerant diese letzten 4 Wochen verbringen, seine Angelegenheiten regeln und der Dinge harren, die da kommen werden. Diejenigen Menschen, die Erleuchtung erfahren haben, die werden mit einem Lächeln im Gesicht still sitzen und warten. Also, warum lächeln Sie ab jetzt nicht einfach immer? Aus dem Nichts sprach eine Stimme: Lächle, es könnte schlimmer kommen. Ich lächelte und es kam schlimmer. Beleidigungen. Sich gegenseitig mit Beleidigungen zu überziehen, erscheint die neue Regel zu werden. Ich persönlich vermisse den guten Ton der vergangenen Zeiten. Wie schön war es, als die Menschen ein freundliches Benehmen miteinander pflegten. Es ist dringend geboten, über den grundsätzlichen Umgang miteinander zu sprechen. Die Gürtellinie ist deutlich zu sehr nach unten gerutscht. Der britische Diplomat Philip Stanhope Chesterfield sagte: Eher wird ein Unrecht verziehen als eine Beleidigung. Selbstfindung. Wir alle sind auf der Suche nach unserem Selbst. Wie jede Reise beginnt auch dieser Weg mit einem kleinen Schritt. Ganz am Anfang steht nämlich der Entschluss, zu dieser Reise überhaupt aufzubrechen. Dieser erste kleine Schritt ist das Schwierigste, denn in jedem Reisenden ist klar, dass dieser Entschluss auch Folgen haben wird und auch Einschnitte mit sich bringen wird, Mühsal und Aufwand zu überwinden sein werden, Risiken auf den Reisenden warten. Weil wirklich jedem Menschen diese Auswirkungen einer Selbstfindung klar sind, verzichten viele auf die Reise, sie geben schon im Vorfeld auf. Es ist auch keinesfalls garantiert, dass diese Reise der Selbstfindung auch erfolgreich sein wird. Garantien gibt es im Kaufhaus, aber nicht auf das Finden des eigenen Selbst. Aber versuchen sollte man schon, das eigene Selbst zu finden, meinen Sie nicht? Jetzt fragt sich aber, was das eigene Selbst überhaupt ist. Haben Sie sich da schon einmal Gedanken darüber gemacht? Die zentralen Fragen sind: Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ihre Persönlichkeit, woher kommt die? Wurde diese bei der Zeugung durch Ihre Eltern erschaffen? Oder könnte es sein, dass sie eben nicht gezeugt wurde, sondern durch Wiedergeburt sich einen anderen Körper gesucht hat? Buddhisten glauben an die Wiedergeburt. Wenn wir also wiedergeboren werden, dann muss unsere Persönlichkeit durch Zeit und Raum reisen. Wie sonst wäre so eine Vorstellung sonst möglich? Daraus folgt dann auch, dass wir nicht sterben, sondern nur von Körperlichkeit zu Körperlichkeit wandern. Die Persönlichkeit aber bleibt. Alles Blödsinn, so würden jetzt viele Hörer sicher denken. Was aber, wenn hier etwas dran sein sollte? Wenn die Lehre Buddhas dem Gesetz von Ursache und Wirkung folgend eben der Realität entsprechen würde. Geben Sie der Sache doch eine faire Chance. Denken Sie wenigstens in einer ruhigen Minute einmal darüber nach. Meditieren Sie darüber, nehmen Sie sich die Zeit, über Ihr Selbst nachzudenken, nachzufühlen, gehen Sie in sich. Nach dem Lehrer aller Lehrer ist das Leben nur eine Illusion. Die Dinge, die wir als Realität ansehen, die sind nicht echt. Echt ist nach seiner Weltanschauung nur die Erleuchtung. Es fragt sich also, ob Sie bereit sind für so eine Reise. Wer hier meine Texte hört, der ist jedenfalls nicht abgeneigt. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Wo glauben Sie, werden Sie hingehen? Haben Sie den nötigen Mut, auf diese Reise zu gehen? Wollen Sie Ihr Selbst finden? Der historische Siddhartha Gautama sagte einmal, das Meer Buddha hat keine Küsten. Verbote. Im Moment werden allerhand neue Verbote diskutiert. Dieses stört, jenes muss weg, selbiges soll eingeschränkt werden, etwas anderes müsse man verbieten, dieses und jenes kommt bei einer Gruppe nicht gut an, die anderen wollen etwas anderes nicht, diese Petition will dies, der nächste Antrag richtet sich gegen das. Selten höre ich von etwas Positivem, immer richten sich die Aktionen gegen etwas, kaum wird für etwas gesprochen. Es gibt schon viel zu viele Gesetze. Als studierter Jurist weiß ich, wovon ich rede. Das Vaterunser hat 56 Wörter, die 10 Gebote haben 297 und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung kommt mit 300 Worten aus. Aber die EU-Verordnung über den Import von Karamellen, also über einfache Bonbons, richtet sich über 26.911 Wörter hin. Wir brauchen keine neuen Verbote, wir brauchen positive Anreize. Ein Umdenken muss erfolgen, dringend. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain sagte, Adam war ein Mensch. Er wollte den Apfel nicht des Apfels wegen, sondern nur, weil er verboten war. Der Leib wird zu Staub. Der Leib wird zu Staub zerfallen, dieses Schicksal steht jedem Menschen bevor. Alles, was wir um uns herum sehen, wird zu Staub zerfallen. Selbst der härteste Stahl wird eines Tages sich wieder in seine Atome auflösen, die dann vielleicht neue Verbindungen eingehen, sich zu anderen Gebilden formieren, natürlich oder eben wieder künstlich. Nichts auf dieser Welt ist von Bestand. Nicht einmal der Planet wird bleiben. Sehr wahrscheinlich wird er entweder verglühen oder vereisen oder ebenfalls in seine Bestandteile zerfallen. Wir wissen dies, doch mit der Konsequenz dieser Erkenntnis tun wir uns sehr schwer. Für Buddhisten ist diese Tatsache keine Neuigkeit. Die Anhänger der Philosophie wissen um die Endlichkeit aller Wesen und Objekte, sehen deshalb auch hinter die Kulissen, lassen sich nicht vom schönen Schein täuschen. Wenn nichts von Bestand ist, dann ist auch nichts wirklich wichtig, da nichts so bleiben wird, wie wir es gern haben wollen und nichts über den Moment hinaus wirklichen Nutzen hat, letztendlich Frieden nur aus Erkenntnis kommen kann. Erkennen Sie, dass die Geschichten um Sie herum nicht real sind, auch nicht real sein können. Diese Wahrheit ist schwer zu verdauen. Die Menschen leiden sehr unter ihrer Sterblichkeit. Seit Anbeginn der Zeit wird über Spiritualität und Religion philosophiert. Erklärungen wurden und werden gesucht. Götter kamen, Götter gingen. Schauen Sie an sich herab. Nichts wird bleiben. Das Fleisch wird zerfallen. Die Knochen werden vergehen. Was Sie jetzt sehen, wird zu Staub zerfallen. Wahrscheinlich werden in nicht zu ferner Zukunft sogar die Atome vergehen, die jetzt Ihren Körper abbilden. Ihr Leib wird zu Staub zerfallen. Was machen Sie jetzt mit dieser Erkenntnis? Werden Sie Veränderungen in Ihrem Leben vornehmen? Nach dem Lehrer aller Lehrer liegt die Lösung in uns, nicht im Außenbereich. Denn die Persönlichkeit ist nicht dem Verfall unterworfen. Das Ich geht nach der Philosophie der Wiedergeburt nicht unter, sondern kommt in neuer Gestaltung erneut zu Gestalt. Ihr Leib ist vergänglich, aber Ihr Ich ist es nicht. Buddha lehrte über die Erleuchtung, die den Kreislauf der Wiedergeburt beenden kann, die das Leiden unterbricht. Leben ist Leiden. Dieser Satz steht fest. Aus den Begierden entstehen Enttäuschungen, da die Wünsche nicht erfüllt werden und das Ende eines Menschen klar ist. Nur der Zeitpunkt des Abgangs ist es nicht, der ist völlig unbestimmt und das ist gut so. Wer sich immer wieder vergegenwärtigt, dass der Leib vergehen wird, der kann die Sorgen und Nöte einfach loslassen, denn am Ende ist alles Nachdenken ohne jeden Sinn. Der Leib wird zu Staub, freuen Sie sich über diesen Umstand, denn Sie können nichts daran ändern. Buddha sagte einmal, nimm dir jeden Tag die Zeit, still zu sitzen und auf die Dinge zu lauschen. Achte auf den Ton des Lebens, welcher in uns schwingt. Kirchenaustritte. Ich habe gelesen, dass die Kirchen im letzten Jahr mehr Austritte hatten als jemals zuvor. Sie verlieren massiv ihre Mitglieder. Damit schwinden auch immer mehr die Art von Bindungen, die früher einmal den Zusammenhalt in den Gemeinden ausmachten. Die meisten der ausgetretenen Menschen suchen allerdings keine neue religiöse Heimat, sondern bleiben mit ihrer Spiritualität für sich. Keine schöne Entwicklung, wenn Sie mich fragen. Als Buddhist kann man trotzdem auch an Gott glauben. Die Philosophie Buddhas schließt einen Glauben nicht aus. Der jamaikanische Sänger Bob Marley sagte einmal, Politik und Kirche sind dasselbe. Sie halten die Menschen in Unwissen. Der Mensch und sein Ich. Wir sind alle nur Menschen, der Teil ist richtig. Was aber macht den Menschen aus? Sein Körper, seine Gedanken, seine Handlungen? Unser Ich und unser Ego sind möglicherweise nicht identisch. Ich will, ich brauche, ich möchte. Das ist das Ego, das sich meldet. Was aber macht den Menschen selbst aus? Was ist sein wahres Selbst? Den lieben langen Tag gehen unsere Gedanken spazieren. Wir sorgen uns um dies, wir haben Angst vor jenem, wir überlegen, wir planen, wir ordnen und sortieren. Dann, ganz schnell und unerwartet, ist auch dieser Tag zu Ende. Wir gehen ins Bett, können auch noch vor lauter Gedanken schlecht schlafen, stehen auf und das Spiel beginnt von vorne. Wo aber ist das Ich geblieben, der Teil, der Sie als Mensch wirklich ausmacht? Haben Sie auch nur eine Minute des Tages an Ihr Ich gedacht, sich überlegt, was und wer Sie wirklich sind? Die Lehre Buddhas beschäftigt sich mit dem Ich, mit der Persönlichkeit, die, abgekoppelt vom Ego, unter vielen Lagen von Begegnungen und Ereignissen verschüttet auf Befreiung wartet. Die Reise zum eigenen Ich beginnt mit dem Entschluss, diesen Weg gehen zu wollen. Ob wir diesen Entschluss treffen werden oder eben nicht, liegt in unserem Karma fest verankert, ist abhängig vom Schicksal der einzelnen Person. Nach der Lehre des Lehrers aller Lehrer geht es um das Erreichen der Erleuchtung, um das Gesetz von Ursache und Wirkung, um den universellen Zusammenhang allen Seins, nicht um die Befriedigung eines Egos. Das Ego plappert den ganzen Tag vor sich hin, wir führen Selbstgespräche, die zu keinem Ergebnis führen, denn Substanz und Wert haben solche Konversationen mit uns selbst nicht. Wie ist das Dilemma zu lösen? Wie finden wir zu unserem Ich? Was ist zu tun? Haben Sie schon einmal versucht, Ihre Augen nur für 10 Minuten zu schließen, still dabei zu sitzen, egal ob im Meditationssitz oder ruhig auf einem Stuhl? Auch ist es völlig egal, ob Sie dies eine Meditation nennen wollen oder sich nur die Zeit für eine innerliche Besinnung nehmen. Dabei spüren Sie dann in sich hinein, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Wer ist der Mensch hinter der Rolle, die ich mir für das tägliche Leben angeeignet habe? Suchen Sie dabei in sich nach Ihrer Persönlichkeit, nach dem Wesen, das Sie wirklich sind, nach Ihrem Ich. Dann fragen Sie sich, was ist diese Erleuchtung, von der Buddha sprach? Könnte dies ein Weg auch für mich sein? Der Weg ist das Ziel, fangen Sie mit dem Laufen an. Der österreichische Erzbischof Franz König sagte einmal, Menschen sollen an der Hand eines anderen Menschen sterben, nicht durch die Hand eines anderen Menschen. Komatraum. Als er die Augen öffnete, war das Kopfweh schlagartig und heftig da. Gestern am Abend hatte er wieder richtig zugeschlagen. Als die üblichen Ängste und Sorgen ihn überkamen, da musste er wieder heftig trinken. So wie zurzeit fast jeden Abend. Die Einsamkeit und die Zukunftsängste lassen ihn zur Flasche greifen. Für ihn, nennen wir ihn Hans, ist der Alkohol zur finalen Erlösung geworden. Seit der Krise hat er viel zu viel Zeit. Er sieht seine Zukunft jetzt viel lieber durch einen Nebel. Wie jeden Morgen wacht er auch heute pünktlich um 8 Uhr auf. Die Gewohnheit von früher, als er noch Arbeit hatte, die ist geblieben. Was er heute tun soll, das weiß er nicht. Seit er gekündigt wurde, hat er schlicht nichts zu tun. Den ganzen Tag bis zum Abend, da wird er dann wieder trinken. Früher, vor der großen Krise, da hatte er sein Leben im Griff. Seine Arbeit war gut bezahlt, machte ihm Spaß, gab ihm einen Lebensinhalt und das Gefühl, gebraucht zu werden. Klar, er könnte sich auch beschäftigen, die Wohnung aufräumen, Sport treiben, im Wald spazieren gehen, aber er hat innerlich aufgegeben. Die kollektive Hysterie hat ihn fast in den Wahnsinn getrieben. Die täglichen Schreckensnachrichten fand er schnell unerträglich. Als er dann eines Tages den Fernseher in den Keller stellte, ging es ihm besser. Er wollte den Horror einfach nicht mehr sehen, nichts mehr davon hören. Nach einer Weile krabbelt Hans aus dem Bett, macht sich Kaffee, geht in die Dusche. Dann setzt er sich an den Tisch und schaut dabei aus dem Küchenfenster. Hinter seinem Haus liegt ein großer Wald. Die schönen Bäume erfüllen ihn mit tiefer Freude. Wie ist alles nur so gekommen? Was war passiert? Er weiß es bis heute nicht. Er versteht die Zusammenhänge nicht, egal wie sehr er sich bemüht. Plötzlich verfiel die Welt in Panik. Wie Dominosteine brach eine Gewissheit nach der anderen zusammen. Und jetzt sitzt er hier, nutzlos und einsam. Da fällt ihm der Traum ein, den er in der Nacht hatte. Er träumte von Farben und Mustern. Trotz seines Rausches war es ein klarer Traum. Was er nicht so richtig verstehen kann, ist, dass er sich im Traum selbst gesehen hat, von oben herab auf sich selbst blickte, wie wenn er sich selbst als eine Art von dritter Person gesehen hätte. Wer war die Person, die ihn im Traum betrachtete? Und wer war dann er, der Betrachter oder der Betrachtende? Wahrscheinlich lag es nur am Alkohol, er war noch mehr verwirrt. Wie kann das alles nur zusammenhängen? Egal, für heute musste er nur noch eine neue Flasche kaufen gehen. Wenigstens eine Aufgabe hatte er für heute gefunden. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw sagte, ihr aber seht und sagt warum, aber ich träume und sage warum nicht. Boshaftigkeit. Manche Menschen sind von ihrer Natur her boshaft, erfreuen sich am Leid von anderen Menschen oder begehen Handlungen, um bewusst zu schaden, um andere schlecht zu machen, sind oftmals gehässig und niederträchtig. Mit boshaften Menschen ist der Umgang schwierig, aber kein Mensch ist von Grund auf boshaft, genau wie keiner nur gut ist. Manche Menschen sind einfach schnell verärgert, grimmig oder eben ungehalten. Da stellt sich dann die Frage, warum wir dieses Verhalten als boshaft empfinden, warum es bei uns so ankommt, falsch oder feindselig wirkt. Der indische Politiker Mahatma Gandhi sagte, Gewaltlosigkeit bedeutet keinesfalls Ablehnung jeglicher Konfrontation mit dem Bösen. Sie ist meiner Auffassung nach im Gegenteil eine Form eines sehr aktiven Kampfes. Echter als der gewalttätige Gegenschlag, dessen Wesen im Grunde die Vermehrung der Boshaftigkeit ist. Konfusion vor Illusion. Es fragt sich, ob alles, was wir sehen, hören oder fühlen, auch real ist. Sie sagen, dass natürlich alles real ist. Ich behaupte, dass nichts real ist, einfach alles nur in ihren Gedanken besteht. Wie kann das sein? Nun, wenn im Wald ein Baum umfällt, dann entstehen Schallwellen, die unsere Ohren zusammen mit dem Gehirn in Geräusche umwandeln. Das Geräusch entsteht erst in uns. Ohne einen Zuhörer gibt es kein Geräusch, nur Wellen. Wenn wir unseren Blick auf etwas richten, dann sehen wir den Teil, den wir sehen wollen. Als Beispiel betrachten Sie jetzt einen imaginären Flughafen. Einige Beobachter sehen das Flugzeug im Vordergrund, andere das Gebäude, wieder andere die Wiese dahinter. Und welche Farbe hatte noch gleich das Flugzeug oder das Gebäude? Welche Werbung hing da ganz groß am Eingang? Einige fühlen sich zu Blumen hingezogen, andere zu Autos. Manche fühlen die Liebe in sich, andere hassen aus tiefstem Herzen. Hören, sehen, fühlen, alles basiert auf Emotionen. So wie wir es eben haben wollen, so erscheint es uns. Aber abhängig von der jeweiligen Persönlichkeit ändert sich die gefühlte Realität von Mensch zu Mensch. Alles ist nur eine Illusion, nichts ist real. Ihre Gefühle bestimmen das, was Sie für real halten. So wie Sie sich die Welt gemacht haben, so ist Ihre Realität. Vorstellungen und Gefühle bestimmen die Perspektive. Instinktiv spüren wir das, was in der Folge dann zu Konfusion und Angstzuständen führt. Wir sind verwirrt. Unser Ego rebelliert, kämpft gegen die Persönlichkeit an. Diese andauernden Gefechte stürzen uns in weitere Depressionen. Der Sinn des Lebens offenbart sich nicht auf den ersten Blick. Die Natur ist unerbittlich, das Ende naht. Wie soll da ein Mensch nicht die Fassung verlieren? Als Folge bauen wir uns eine Fassade auf, um die Verletzlichkeit und Ratlosigkeit nach außen zu verbergen. Hier kommt jetzt die Abzweigung zur Lehre Buddhas als Lösung für diejenigen, die etwas mehr Mut in den Knochen haben. Das kann, logisch betrachtet, doch noch nicht alles gewesen sein. Sollte es doch mehr geben als nur diese gefühlte Welt, als die Illusionen, die uns als echt und real vorkommen, es aber nicht sein können. Wenn, wie die Lehre Buddhas es begründet, das Leben nur ein Traum ist, was erklärt dann unsere Existenz? Existieren wir in einem Traum? Wenn wir träumen, ist es dann ein Traum in einem Traum? Wenn alles nur eine Illusion ist, dann können wir diese Surrealität auch ganz einfach verlassen. Der Weg ist das Ziel. Der britische theoretische Physiker Stephen Hawking sagte: "Trotzdem denke ich, dass wir erheblich intelligenter werden können als die meisten Figuren in Star Trek, was ja auch nicht weiter schwierig ist." Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Tausend Dank!